Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.
Hallo und herzlich willkommen. Talking Life Science, der Life Science Podcast der Aristo Group. Hier tauschen wir uns immer wieder aus mit Experten, Freiberuflern, Kandidaten, Kunden zu wichtigen Themen aus der Life Science Branche und auch Entwicklungen natürlich in Bezug auf das Recruiting. Mein Name ist Boris Wiedner, ich bin Geschäftsführer der Aristo Personal, verantworte 3 Standorte, München, Wien und Zürich und habe selber 8,5 Jahre im Quality Pharma Bereich rekrutiert. Spezialisierung war die Qualified Person. Heute sitze ich hier gemeinsam mit meinem Kollegen Niklas, der sogar schon ein bisschen länger bei Aristo ist. Wir wollen heute über das Thema Herausforderungen im Recruiting für Life Science Unternehmen sprechen. Von daher, Niklas, ich freue mich heute richtig mit dir über das Thema zu sprechen. Stell dich doch kurz mal vor und geh drauf ein, warum du denkst, heute der richtige Ansprechpartner für mich zu sein.
Ja, aber das werden wir gemeinsam rausfinden, hoffentlich. Servus, Boris. Niklas Wörsching mein Name, bald seit 10 Jahren bei Aristo, habe circa 200 Vermittlungen auf dem Buckel, habe auch wie du in der Kernkompetenz von Aristo dem Pharma- und Medizintechnikmarkt Quality Management und Produktionsfreiberufler vermittelt und habe dann vor 5 Jahren unseren IT-Bereich aufgebaut, darf dort inzwischen ein Team von 6 Leuten verantworten und werde heute mit dir über die Herausforderungen sprechen, die sich unsere Kunden und Kandidaten tagtäglich gegenübersehen. Wie schätzt du denn das ein? Was sind denn überhaupt die Herausforderungen, über die wir heute grob sprechen sollten?
Boah, Niklas, gefühlt kommen jeden Tag neue Herausforderungen auf den Tisch, auch noch immer nach 9 Jahren. Aber im Prinzip gibt es immer ein paar Kernfokusthemen. Stichwort ist natürlich der Fachkräftemangel. In der Life Science Branche, wie du ja weißt, gibt es gewisse Regularien. Und von daher ist das Feld sehr streng reguliert an der Masse an möglichen Mitarbeitern, die auf dem Markt verfügbar sind. Es ist ja nicht nur Life Science, sondern die Life Science ist ja nochmal unterteilt. Einmal in die Pharmaindustrie, in die Medizintechnik, die Biotech, als auch die Diagnostik. Und jede Branche bringt an und für sich eigene Spielregeln mit sich. Und daher brauchen die Bewerber auch die speziellen Fähigkeiten. Das heißt, mein Spezialgebiet war zum Beispiel die Qualified Person. Es gibt auf dem deutschen Markt wahrscheinlich knapp 1900 Qualified Persons. Es gibt aber 2100 Stellen auf dem Markt. Von daher ist es für jedes Unternehmen immer eine Herausforderung, so eine Person zu finden, weil es gibt in diesem Feld keine Arbeitslosigkeit. Jeder hat einen Job, jeder ist in seinem gewohnten Umfeld. Und es müssen sich schon gewisse Bedingungen ergeben, dass jemand sagt, oh ja, ich habe Lust zu wechseln. Ich habe jetzt richtig Bock auf eine neue Herausforderung. Von daher ist das natürlich eine große Hürde, dass wir in einem streng regulierten Umfeld arbeiten. Aber natürlich auch die Thematik mit regionaler Aufstellung. Wo sitzt du überhaupt ein Unternehmen? Wie flexibel ist ein Arbeitgeber? Mit welchen Produkten arbeitet es? Unternehmen, weil da gibt es auch nochmal Riesenunterschiede, wie du und auch ich weiß, ob das jetzt biologisch hergestellt wird, aseptisch hergestellt oder eine Tablette oder eine Gelform ist. Es gibt immer unterschiedliche Varianten und das führt natürlich dazu, dass Kunden immer komplexere Anforderungen haben, was sie tatsächlich benötigen. Und da fehlt ihnen natürlich auch oft das richtige Netzwerk, solche Leute direkt auch ausfindig machen zu können. Und dann noch begeistern zu können, dass sie umziehen wollen. Wie ist denn das bei dir, Niklas? Du bist ja jetzt im freiberuflichen Umfeld. Welche Erfahrungen hast du da die letzten Jahre sammeln können?
Sehr ähnlich. Also einerseits, du hast die Qualified Person angesprochen, war ein Klassiker bei uns. Ja, das weißt du besser wie ich, wie lange es teilweise dauert, so eine Person dann in einem neuen Unternehmen zum Laufen zu bekommen. Bis die angefangen hat, dauert es teilweise 12 Monate. Das kann sich viele Unternehmen einfach nicht leisten, dort 2 oder 3 gleichzeitig zu beschäftigen. Es ist aber noch viel schlimmer, wenn keine Person wie eine Qualified Person da ist und die Arzneimittel freigibt. Was haben also viele unserer gemeinsamen Kunden gemacht? Die haben dir den Suchauftrag gegeben und bis eine Person dann eingelernt war, hat ein der externen Unterstützung, in dem Fall meistens ein Freiberufler, die Stange gehalten und hat dort die Aufgaben übernommen. Jetzt in der IT ist es etwas, wo ich andere Erfahrungen mache. Die IT in der Life Science Industrie ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sexy wie in der künstlichen Intelligenz oder bei Automotive-Zulieferern, wo es ums autonome Fahren geht. Denn wenn in einem Pharma- oder in einem Medizintechnikunternehmen etwas läuft, dann wird es tendenziell auch nicht angefasst, weil, wie du gesagt hast, die regulatorischen Anforderungen so hoch sind, etwas zu verändern, das muss alles dokumentiert sein, muss teilweise bei einer Behörde gemeldet sein. Das ist eher ein Hindernis, Systeme oft zu ändern. Es ist eher die Anforderung, dass man sie besonders sicher macht. Das ist auf den ersten Blick nicht so sexy für ITler. Erst wenn sie die Anforderungen kennenlernen, verstehen sie, was für eine tolle Möglichkeit das ist und das ist auch unsere Aufgabe, diesen Leuten das begreifbar zu machen. Und ist natürlich dann auch die Branche, die hier besonders attraktiv ist durch die Langfristigkeit, die Arbeitslosigkeit in der Pharma- und Life-Science-Industrie ist in Deutschland besonders niedrig. Es soll die Zukunftsbranche Deutschlands werden, weil man nicht ganz genau weiß, wie es in der Automotive weitergeht. Arzneimittel werden immer gebraucht werden. Und wenn ich jetzt auf einzelne Skills eingehe, ist natürlich zum Beispiel SAP gerade in Festanstellungen besonders herausfordernd. Auch hier wird viele externe Unterstützung genutzt, um Projekte abzuwickeln, wo ich einfach keinen Festangestellten brauche, weil ich eine Systemumstellung habe, die gar nicht es erforderlich macht, dass ich jemanden fest einstelle, sondern das kann ich in 3 oder in 12 Monaten durchziehen. Der große Megatrend der Fachkräftemangels in Deutschland ist aber das Thema, was über allem steht. Wie siehst du das denn?
Sehe ich genauso, finde ich richtig gut, wie du es gerade gesagt hast, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, Fachkräftemangel existiert definitiv in der Life Science Branche. Da knüpft für mich ein bisschen an. Viele Unternehmen tun sich da momentan gerade schwer, vor allem in Bezug auf Digitalisierung. Du bist jetzt im IT-Feld unterwegs, dort auch die richtigen Leute schnellstmöglich zu finden. Dennoch finde ich es verwundern, dass viele Unternehmen immer noch zurückschrecken vor dem Einsatz von freiberuflichen Experten. Es ist ja nicht nur die Entlastung des Teams in dem Moment, sondern es ist der Fortschritt meines Unternehmens. Entlastung meines Teams heißt die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter und die Entwicklung meiner Mitarbeiter, weil wenn ein externer Fachexperte nochmal reinkommt und einen anderen Input gibt, heißt es ja, meine Mitarbeiter lernen wieder neue Felder kennen, neue Themenfelder kennen, entwickeln sich in dem Moment weiter, schulen sich in dem Moment. In der heutigen Zeit kann ich meine Mitarbeiter nur mit solchen Themen langfristig binden. Warum denkst du, dass Unternehmen heutzutage noch immer so zurückschrecken vor dem Einsatz von freiberuflichen Experten?
Ja, also ich meine, die offensichtliche Antwort darauf ist natürlich das Thema Compliance. Das Thema der Scheinselbstständigkeit wird in Deutschland sehr, sehr heiß gekocht, weil seitdem Andrea Nahles von der SPD das vor Jahren aufs Brett gebracht hat, auf die Bühne gebracht hat, eine wahnsinnige Unsicherheit herrscht. Wir als Aristo sind dort schon sehr, sehr lange führend, die Unternehmen zu beraten und in einem rechtssicheren Umgang mit externen Ressourcen zu schulen. Es sind ja eben heutzutage nicht nur einzelne Freiberufler, die eingesetzt werden, sondern auch bis zu 30-40% unserer Vermittlungen machen wir inzwischen mit Systemhäusern, Dienstleistern, die zwischen 3 bis 50 Mitarbeiter haben und ein gewisses Themenfeld abdecken. Und hier gibt es einfach verschiedenste Spielregeln, an die sich Unternehmen und eingesetzte Ressourcen halten müssen, sodass es eine Gefahr der Scheinselbstständigkeit, eine zu starke Integration ins Unternehmen nicht aufkommt. Also das ist ein Thema, was sehr stark fokussiert wird. Weiterhin sehe ich einen Trend auch, dass der einzelne Freiberufler, der 1:1 eine Aufgabe eines Festangestellten übernimmt, eher ersetzt wird durch Teams, die kleinere Teilbereiche einer Aufgabe sehr spezialisiert abdecken und auch von Werksverträgen. Also man übergibt jetzt nicht eine Aufgabe und sagt, naja, du arbeitest daran und sagst mir danach, wie lange dafür gebraucht hast und dann wird das bezahlt, sondern man sagt von vornherein, das ist das Ergebnis, was ich haben möchte und dafür bezahle ich. Thema Werksvertrag. Das gibt natürlich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Das kann man sogar über einen Dienstleistungsvertrag abdecken, der dann werksvertragsähnliche Merkmale hat. Auch hier beraten wir unsere Kunden sehr gerne, so dass es halt einen rechtssicheren Umgang mit diesen Dienstleistungen, die wir erbringen, geben kann. Jetzt haben wir viel über unsere Kunden, über unsere Firmen gesprochen. Eine sehr, sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Seite eigentlich, sind aber eigentlich unsere Ressourcen, die Kandidaten, unsere Partner. Was siehst du denn auf diesem Feld? Was sollten Unternehmen tun, um attraktiv als Arbeitgeber am Markt aufzutreten?
Boah, extrem wichtige Frage, Niklas. Ist tatsächlich ein Thema, wo ich mir tagtäglich immer wieder Gedanken dazu mache, weil wir ja als Beratungshaus auch den Kunden Rat und Tat stehen sollen und zur Seite stehen wollen und ihnen auch in diesem Zuge Tipps mitgeben möchten, um sich auf dem Markt besser positionieren zu können und vor allem die Kandidaten für sich zu gewinnen und langfristig zu halten. Für mich aus meiner Erfahrung aus den letzten 9 Jahren würde ich immer sagen, absoluter Punkt 1 ist die Kommunikation. Diese klare und transparente Kommunikation in einem ersten Kennenlernen mit dem Mitarbeiter, aber auch über die ganze Strecke, wenn der Mitarbeiter bei dir da ist. Weil wenn man nicht offen und ehrlich miteinander umgeht, dann wird es einfach nicht funktionieren. Zweiter Punkt ist für mich definitiv die Geschwindigkeit der Prozesse. Das heißt, wenn ein Kandidat 2, 3, 4, teilweise 6, 8 Wochen auf ein Feedback warten muss, ist heute einfach nicht mehr möglich. Sorry, dass ich das einfach so sage, weil wir leben in einer Digitalisierung der Beschleunigung der Welt. Es ist nicht mehr so, dass man die Brieftaube schickt oder einen Brief schreibt, sondern es ist so, dass durch die ganze Thematik mit Internet und Plattformen das Leben so schnelllebig geworden ist, dass ein Bewerber mittlerweile nicht mehr in 1-2 Prozessen ist, sondern in 4-6 Prozessen ist und er einfach eine zu große Auswahl hat. Also darf man Unternehmen ihm gar nicht die Möglichkeit geben, dass das andere Unternehmen ihm vorher ein Angebot gibt, weil schlussendlich wird er sich immer für das erstbeste Angebot entscheiden, wenn es richtig kommuniziert worden ist und natürlich auch die Absprachen, die getroffen worden sind, eingehalten werden. Das ist auch ein Thema, was ich immer mehr erlebe, dass Unternehmen auf den Markt gehen mit Konditionen oder Themen anbieten, die dann im Nachhinein gar nicht so stattfinden oder das Gehaltsband gar nicht so aussieht. Große Empfehlung von meiner Seite hier, Leute, immer offen und ehrlich transparent sein. Es bringt nichts, wenn ihr einem Kandidaten am Anfang sagt, kein Problem, 80.000 Euro steht auf dem Zettel und im Nachgang stehen dann 75 drauf, dann werde ich nie die Erwartungshaltung eines Kandidaten treffen. Dann wird immer eine Diskrepanz bestehen, weil der Kandidat erwartet sich 80, stehen 75 drauf, dann kommt die erste Enttäuschung. Und ja, vielleicht unterschreibt er trotzdem, aber der Mitarbeiter wird dennoch mit einer Enttäuschung bei dem Unternehmen anfangen. Und das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Schritt, weil der Mitarbeiter wird es langfristig mit sich mittragen. Und wenn die ersten Themen wieder aufkommen, zahlt es auf ein Negativkonto ein. Und es erhöht die Gefahr, dass der Mitarbeiter sich schneller wieder von dem Unternehmen löst. Von daher lieber transparent, offen und ehrlich und dann Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Wie ist der Fahrplan? Welche Möglichkeiten hat der Mitarbeiter? Das ist auch meine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass es immer wichtiger wird. Die Bewerber wollen immer mehr einen Plan haben. Wie sieht die Reise, die nächsten 2, aber auch die nächsten 5 Jahre aus? Welche Chancen habe ich in dem Unternehmen? Und das nicht nur auf den Mitarbeiter bezogen, sondern auch auf die Unternehmensstrategie. Wo entwickelt sich das Unternehmen die nächsten 5 Jahre hin? In dieser schnelllebigen Welt wollen die immer wissen, wo geht die Reise hin? Und das kann ich nur mitgeben, ist ein mega großer Punkt aktuell, wo man sich als Arbeitgeber von anderen abheben kann, wenn man auf solche Punkte in einem Bewerbungsprozess eingeht. Natürlich gibt es auch viele andere Punkte. Heutzutage Benefits, gibt mittlerweile Bewerber, die Listen schreiben, welches Unternehmen bietet mir welche Benefits. Wo kriege ich die größtmögliche Flexibilität? Aber schlussendlich, ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber nicht das Kernthema. Weil das habe ich die letzten Jahre auch gemerkt, wenn das Team passt, wenn der Vorgesetzte passt und die Stimmung passt im Team, wird er sich immer für das Team entscheiden und nicht für die Benefits.
Wenn's an Obstkorb und eine Banane hilft nicht über einen schrecklichen Mitarbeiterkollegen.
Da gebe ich dir recht. Und ja, wenn jemand sich nur für die Benefits entscheidet, dann ist die Frage, ist es tatsächlich der richtige Mitarbeiter? Weil der wird nicht langfristig bleiben. Weil wenn ein anderes Unternehmen um die Ecke kommt und ihm noch mehr Benefits bietet, wird er aufstehen und gehen. Von daher, da ist dann ein wichtiger Punkt, auch uns als Berater zu vertrauen, wenn wir Mitarbeiter ihnen vorstellen und auch solche Anmerkungen mitgeben. Wir haben einen Grund, warum wir ein Unternehmen das mitteilen. Dass wir das Gefühl haben, hier steht mehr das Gehalt im Vordergrund oder hier steht mehr die Weiterentwicklung im Vordergrund. Das ist ja der Vorteil, wenn ein Unternehmen mit einem Berater wie uns arbeitet. Wir sprechen 6-8 Mal mit einem Kandidaten, bevor er überhaupt in den Prozess geht. Dann sprechen wir während dem Prozess nochmal mit dem Kandidaten. All diese Punkte sammeln wir natürlich und diese Informationen können wir weitergeben. Und hier ist eine Diskrepanz mit der Kommunikation, die ich am Anfang angesprochen habe. Viele HR-Berater oder Talent Acquisition-Mitarbeiter sind nicht offen und bereit, diese Informationen mitzunehmen, weil sie denken, der Manager, der das Interview führt, der wird schon seine Entscheidung treffen. Wir geben die Informationen ja weiter, nicht weil wir das Unternehmen ärgern wollen, sondern weil wir dem Unternehmen helfen wollen, die richtige Entscheidung zu treffen und oder zu sagen, okay, vielleicht ist es nicht der Richtige. Vielleicht sollte man nochmal eine Runde drehen und noch einen anderen suchen und nicht einfach den nächstbesten einzustellen. Wie siehst denn du das, Niklas? Jetzt bist ja du auf der freiberuflichen Seite unterwegs. Was sind denn da die Themen mit den Freiberuflern und wo sind da die Punkte, wo du sagst, das sind bei dir die Themen, warum es ab und zu scheitern kann in den Prozessen?
Naja, also ich würde unser Recruiting, unsere Vermittlung so ein bisschen beschreiben, wie du es eigentlich sehr gut beschrieben hast, nur auf Steroiden. Bei uns ist es noch schneller. Die Kandidaten sind noch wählerischer und gerade die absoluten Experten, die Firmen eigentlich haben wollen, können sich das Projekt aussuchen. Da muss man schnell zugreifen, man muss die Möglichkeiten sehen und eine Woche sich totzustellen ist etwas, was unsere Kunden auf gar keinen Fall machen sollten. Ja? Der Austausch zwischen unseren Kunden und uns ist da sehr wichtig, weil wir verstehen uns als, wenn ich so ein bisschen wie bei Klamotten beschreiben soll, als made to measure. Ja? Wir bieten unseren Kunden nicht das an, was gerade im Regal ist. Wir können aber auch keine Maßschneiderei betreiben, weil wir keinen Bioreaktor unten im Keller stehen haben, wo wir die Kandidaten züchten können.
Schön wär's.
Ja, ich muss auch nochmal mit dem Chef reden, ja, dass wir sowas bekommen. Aber wir hören ganz genau zu, welche Herausforderungen momentan bei unseren Kunden herrschen. Und glücklicherweise sind unsere Kunden ja nicht alleine mit diesen Herausforderungen, sondern wir sprechen tagtäglich mit Firmen, die eine SAP-Umstellung auf HANA vor sich haben oder ins Ausland expandieren müssen und dort nochmal die Rechnungsschnittstelle anpassen müssen oder ein neues LIMS-System für die Labormaschine brauchen und dort die Datenbank noch validiert werden muss. Diese Herausforderung haben wir marktübergreifend und können dann sehr, sehr gut mit unseren Kunden überlegen, was wirklich nötig ist an Erfahrungen und was vielleicht eher sekundär ist. Ja? Und dort höre ich dann oft immer die ganzen ja, Must-Haves an Erfahrung, das ist easy, aber dann kommen auch viele Kunden und sagen, ja, der muss teamfähig sein und der muss ganz lange sich in unsere Unternehmensstruktur einarbeiten, weil das ja so speziell bei uns ist. Und da werde ich dann immer vorsichtig und gehe auch manchmal ins Streitgespräch mit unseren Kunden, weil Punkt 1, die externe Unterstützung ist eben nicht da, um lange an der Kaffeemaschine sich mit allen zu unterhalten, sondern die externe Unterstützung ist da, um euer Problem zu lösen. Dafür bezahlt ihr meistens pro Stunde oder am Tag, wenn wir nicht über einen Werksvertrag sprechen. So, und natürlich ist eine Kommunikation mit dem Team wichtig, dass man einfühlsam ist und nicht sagt, ja, so machen wir es und jetzt sei still etc. Ich habe das schon 5-mal gemacht, deine Bedenken sind mir wurscht. Aber es ist eben nicht darauf ausgelegt, dass man dort Jahrzehnte in diesem Unternehmen bleibt. Und hier beraten wir oft, welchen Charaktertyp man braucht. Ja, es gibt unterschiedlichste Anforderungen, die dort erfüllt werden müssen. Um aber auf den Recruiting-Prozess zurückzukommen, den du ja vorhin beschrieben hast. Schnelles Feedback ist wichtig. Die Prozesse, die dann am Anfang kommuniziert werden, einzuhalten, ist auch wichtig. Bei beiden Punkten sehe ich aber auch uns in der Verantwortung, die klare Erwartungshaltung auf beiden Seiten zu managen und zu sagen, okay, wie geht's hier weiter? Was brauchen wir und was brauchen wir nicht? Ich sage immer, glücklicherweise sind die Prozesse bei uns eher einstufig, maximal zweistufig. Ja. Mehr als 2 Gespräche habe ich bei einer freiberuflichen Beauftragung eigentlich noch nie erlebt. Da berichtest du immer von vielen Einstellungsrunden. Ich stelle mir immer vor, dass der nächste Schritt wäre noch, dass sie die Oma und den Hund mitbringen müssen, um alle kennenzulernen. Bei uns sind es halt dann eher die bürokratischen Hürden. Ja, wer möchte noch mitsprechen? Wer gibt das Budget frei? Das ist vorher nicht klar definiert manchmal, sondern gerade bei Fachbereichen, die das erste Mal machen, sagen, ja, also jetzt weiß ich ja, wen ich nehmen möchte, muss aber noch irgendwie schauen, welches Formular ich dafür brauche, wer es bezahlt. Mein Chef ist jetzt 2 Wochen im Urlaub. Und dort ist es wieder unsere Verantwortung, das im Vorhinein mit unseren Kunden gemeinsam aufzusetzen und zu sagen, was musst du noch denken, so könnte der Vertrag aussehen, oder machen wir es mit Angebot und PO. Das sind die Themen, die dort entscheidend sind. Etwas, was die Kandidaten, die wir halt vermitteln, auch wollen, sind Projekte mit aktuellen Methoden. Ja? Und das ist manchmal so ein bisschen die Herausforderung in der Life Science Industrie. Da überleben ältere Methoden länger, weil glücklicherweise unsere Kunden sehr stabile Geschäftsmodelle haben, die nicht so viele Innovationen in der IT benötigen, sondern die Wertschöpfung passiert ja in der Forschung und Entwicklung und diese Produktlebenszyklen, das dauert 7 Jahre, ein neues Medikament zu entwickeln. Wenn es aber auf dem Markt ist, bringt das auch mal 10, 15 Jahre stabilen Cashflow. Und wenn du in diesem Zyklus bist, dann hat ein neues IT-System oft nicht den Impact wie bei anderen Kunden. Die Kandidaten wissen das aber, lassen sich darauf ein, weil sie auch von uns entsprechend gebrieft und gechallenged werden, weil wir da sehr transparent sind. Wir wollen ja auch, dass das Projekt konstant durchläuft und es nicht irgendwie der Kandidat sagt, ach ja, jetzt nach 4 Monaten habe ich ein attraktiveres Angebot bekommen, da ist eine neuere Technologie im Einsatz. Hasta la vista, ich wechsle das Projekt und ziehe mir die Kündigungsoption, sondern wir sind da von Anfang an sehr transparent, wie wir mit diesem Partner gemeinsam die komplette Laufzeit bestreiten wollen. Woran sollten denn Unternehmen denken, wenn sie mit einer Personalberatung zusammenarbeiten?
Die Frage ist ja, warum sollten sie mit uns arbeiten? Was ist der Grund, der Auslöser, dass es gerade eine Herausforderung gibt? Geht es darum, dass mein HR-Team, mein Talent-Acquisition-Team gerade andere Herausforderungen hat und überlastet ist, weil neue Produktion wird gebaut, es werden 60, 80 neue Herstellungsmitarbeiter gesucht und dann kündigt eine Schlüsselfunktion und das Recruitment-Team hat dafür einfach gerade keine Kapazitäten oder generell das Team ist noch nicht richtig im Netzwerk aufgestellt oder die Regionalität ist einfach schwierig, dass es einfach im Umfeld keine Mitstreiter gibt. Das gibt es ja auch sehr oft auf dem Land, dass es gar kein anderes pharmazeutisches oder Life-Science-Unternehmen in der Gegend gibt. Und dann braucht man natürlich einen fachkompetenten Berater, der sich auf dem Markt auskennt. Okay, welcher Manager, welcher Mitarbeiter hat gerade irgendwo auf dem deutschen Markt ein offenes Ohr oder in der Dachregion und ist offen für einen Umzug oder offen für wöchentliches Pendeln oder bringt andere Lösungen mit? Das ist der Moment, wo wir sagen, dass wir der richtige Partner sind. Oder Thematik, was wir am Anfang hatten, Qualified Person. Jede Qualified Person, wissen wir mittlerweile, hat einen Job. Es gibt 1900. Die haben eigenen Charakter, haben einen sehr hochqualitativen Anspruch und sind halt von der Art eher so, dass sie angesprochen werden möchten und nicht aktiv auf den Markt gehen und sich was Neues suchen. Sie möchten begeistert werden für andere Produkte und andere Unternehmen. Und da hilft natürlich ein Unternehmen, wie wir das sind. Ich selber habe 8,5 Jahre QPs vermittelt, habe da einige Striche auf meiner Wand. Tatsächlich habe ich letztens mal gezählt, 54. Ist schon eine gute Zahl. Und wenn wir über Zahlen sprechen, ich habe über 1100 QPs in meinem Netzwerk. Welches Unternehmen soll so ein Netzwerk haben, dass es schnellstmöglich diese Personen ansprechen kann? Und das sind, glaube ich, die Momente, wo wir als Beratungsunternehmen in Frage kommen und unterstützen sollten, dass das Unternehmen nicht in den Engpass kommt. Weil wir wissen auch bei einer QP-Schlüsselfunktion, wenn eine QP kündigt, ja, sie hat irgendwo 6 Monate Kündigungsfrist meistens, aber die 6 Monate reichen oft ja nicht aus, weil wir brauchen auf jeden Fall 2-3 Monate, bis wir eine neue finden und die hat auch wiederum 6 Monate Kündigungsfrist. Niklas, da kommst ja du wieder zum Einsatz, weil da gibt es irgendwo 3 Monate, wo das Unternehmen keine Freigaben machen kann. Keine Freigabe heißt kein Produkt auf dem Markt, wissen wir auch, heißt kein Umsatz. Große Herausforderung. Und gibt viele Themen, die aktuell, glaube ich, wichtig sind. HR, Talent Acquisition, Marketing, die zu beachten sind, um sich als Unternehmen attraktiv zu platzieren, um zukünftig Mitarbeiter zu finden. Von daher spannende Zeiten, würde ich behaupten. Wie siehst denn du das, Niklas? Was müssen aus deiner Sicht Unternehmen wissen, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Personalberatern oder Personalhäusern wie unseres, was muss bei der Zusammenarbeit passieren, dass sie effizient und erfolgreich ist?
Ich glaube, man muss erstmal intern wissen, wer ist dafür zuständig. Natürlich, der Bedarf einer Lösung für eine gewisse Aufgabe entsteht immer im Fachbereich, sei es in der IT, sei es im Quality Management, sei es im Controlling. Und dann muss intern abgestimmt sein, kann die Fachabteilung das alleine beauftragen mit Personalberatungen, Systemhäusern, Beratungshäusern oder muss ich noch jemand anderes mit einbeziehen? In meisten Fällen ist das der Einkauf. Ja? Dienstleistungen werden auch über den Einkauf abgewickelt. In manchen anderen, gerade mittelständischen Unternehmen, ist es aber noch die HR. Ich würde sagen, bei unseren Kunden ist es 50% reine Fachabteilung, 20% Fachabteilung mit HR und 30% Fachabteilung mit Einkauf. So würde ich sagen, sind die Einteilungen, wer was bei Beratungshäusern wie uns über den Dienstleistungsvertrag beauftragt. Dann ist es natürlich auch wichtig, sich umzuschauen, wer hat welches Netzwerk. Wer kann mir also was wirklich gut liefern? Man sollte nicht mit dem arbeiten, der am häufigsten anruft, ja, oder seine Dienstleistung am höchsten verspricht, sondern man kann sich Referenzen einholen. Wie hat die Beratung denn bei einem anderen Unternehmen gearbeitet? Welche Profile haben Sie schon mal geschickt? Diese Themen, ja, auch einfach mal eine Frage stellen. Wie viele Berater haben Sie denn dort in Ihrem Netzwerk? Wie viele, in Anführungszeichen, Vertriebler arbeiten denn momentan an diesen Themen und betreuen das? Wie viele Projekte haben Sie in den letzten 12 Monaten zu diesem Themenbereich abgewickelt? Das sind ganz einfache Fragen, wo sich aber schon recht schnell die Spreu vom Weizen trennt. Dann würde ich auch natürlich auf den Klassiker von vorhin nochmal zurückgreifen, die klare Kommunikation. Ich glaube, zu ehrlich kann man zu uns nie sein. Da gibt es nur Fehler in die andere Richtung. Und das ist ja auch das Schöne in meinem Themengebiet, die freiberuflichen Vermittlungen und da auch halt Dienstleistungsverträge mit Systemhäusern. Wir arbeiten ja mit vielen Partnern schon seit Jahren zusammen. Ich habe manche Leute, die betreue ich seit 2015, ja, und vermittle denen immer ein neues Projekt bei einem anderen Kunden. Ja, die gehen dann von Big Pharma zu Mittelstandsmedizintechnik wieder zu Big Pharma und ich kümmere mich immer um ein neues Projekt. Da weiß ich ja genau, wie es aussieht. Diese Expertise zu nutzen, ist, glaube ich, auf jeden Fall von Vorteil. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was vor dem Projekt oder beim Anstoß des Projekts nötig ist. Wir sehen unsere Arbeit aber nicht getan, indem wir dann sagen, hier hast du ein CV, viel Spaß damit und der Vertrag ist rechtssicher erstellt, sondern auch in der kontinuierlichen Betreuung während des Projekts. Wir versuchen mindestens einmal im Monat, wenn nicht öfter, mit den entsprechenden Partnern zu sprechen. Wie sieht es gerade aus? Wo hakt es vielleicht? Und gerade so ein neutraler Berater in der Mitte gibt hier nochmal andere Lösungsansätze und hilft vielleicht auch mal beim aufkommenden Konflikt, den schon im Vorhinein zu entschärfen, sage ich jetzt mal. Außerdem ist es natürlich dann auch interessant zu diskutieren und das frühzeitig. Wann nehme ich denn interne Ressourcen? Wann nehme ich externe Ressourcen? Auch da kann man einfach schauen, vielleicht macht man nicht eine Person, Position extern, eine Position intern, sondern man nimmt aus beiden Positionen ein gewisses Aufgabenpaket, was ich nach extern vergebe und schaffe eine neue Position, die dann die langfristigen Themen intern bündelt. Was würdest du denn hier noch ergänzen?
Boah, du hast echt viel genannt. Ad hoc, wenn du mich jetzt fragst, würde ich, glaube ich, nur das Thema Feedback und Kommunikation nochmal hinzufügen. Kommunikation hast du ja auch schon mal gesagt. Aber dieses tatsächliche Feedback zwischen Unternehmen und Berater, dass viele unterschätzen, wie wichtig dieses Feedback ist. Weil meistens, wenn ich ehrlich bin, kriegen wir eine E-Mail, ja, Kandidat passt nicht, schicken Sie mir einen anderen. Oder es kommt, ja, haben uns für einen anderen entschieden, aber es kommt keine Rückmeldung, warum. Und wenn man nachfragt, ist es oftmals so, nicht falsch verstehen da draußen, dass die HR gar nicht die Punkte hat, warum ein Kandidat nicht passt, sondern der Fachbereich sagt einfach, nee, passt nicht. Und dann wird dieses Feedback weitergegeben. In dem Zuge tun wir uns natürlich schwer zu sagen, okay, was sollen wir jetzt in der Suche anpassen? Auf was müssen wir, wenn wir Vorgespräche führen, achten? Was müssen wir tatsächlich jetzt tun, dass wir den richtigen finden? Weil so bleibt es für uns natürlich immer ein Lottospiel. Wenn wir die Themen nicht wissen, die wirklich die Painpoints sind, dann können wir auch nicht helfen.
Hast du denn konkrete Tipps oder Ratschläge für unsere Unternehmen und Kunden, die gerade merken, es gibt Herausforderungen und wie sollten sie diese angehen?
Ein wichtiges Thema, Tipps und Tricks. Wie kann ich dafür Sorge tragen, dass mein Prozess stabil läuft, dass ich die Leute im Bewerbungsprozess, die ich reinkriege, auch entsprechend fürs Unternehmen gewinnen kann? Und zum Schluss nicht 3-4 Runden drehe mit einem Bewerber und dann sagt er mir hinterher, doch nicht so das Richtige oder ich habe jetzt doch ein besseres Angebot. Oder dann noch besser festzustellen nach 3-4 Runden, eigentlich suchen wir jemand ganz anderen. Hatte ich auch schon sehr oft. Von daher ist da meine Erfahrung aus den letzten Jahren einfach, dass viele Unternehmen in dem Zuge ein Mitarbeiter kündigt, Stelle muss nachbesetzt werden, dann fragt auf einmal die HR an, ja, Job Description, wie schaut's aus? Der Manager gerade im Stress, ah, dann nehme ich jetzt einfach die alte, schicke ich durch. Ich weiß ja, was ich brauche, hat sich ja nichts geändert. Aber vielleicht hat ja der Mitarbeiter, der die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre da war, mittlerweile mehr oder andere Aufgaben noch ausgeführt. Somit hat sich ja die Job Description schon verändert. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, dass man sich am Anfang sich wirklich diese Zeit nehmen soll, mal hinsetzen, okay, was hat sich verändert die letzten Jahre? Brauche ich denn genau die gleichen Fähigkeiten wieder? Hat der die gleichen Aufgaben immer noch, wie ich damals den Mitarbeiter gesucht habe? Was ist mein aktueller Need? Und da eine große Bitte an die Unternehmen, setzt euch hin, nehmt euch die Stunde wirklich, euch Gedanken zu machen, was braucht mein Mitarbeiter, weil es ist für euch Zeit, die verloren geht. Es ist Zeit für die HR, die verloren geht. Es wird sehr viel Energie investiert auf unterschiedlichen Seiten und Extra-Runden gedreht, die unnötig sind. Wenn man sich nicht vorher einmal hinsetzt und wirklich sich Gedanken macht, was ist mein aktueller Need, hat sich irgendwas an der Stelle verändert. Von daher, das ist mein größter Tipp, glaube ich, weil tatsächlich bei jeder dritten Stelle, die wir betreuen, führen wir mit den ersten zwei Kandidaten Interviews und dann kommt raus, verdammt, wir brauchen eigentlich was anderes. Die Aufgaben haben sich verändert. Und das heißt, da gehen schon mal wieder 3, 4 Wochen verloren. Weil bis wir die ersten Kandidaten vorstellen, nach einem Suchauftrag muss man einfach im Festanstellungsbereich, grob sage ich jetzt mal, mit 14 Tagen rechnen. Das heißt ja, dann werden die ersten Interviews geführt. Das dauert bestimmt auch nochmal 1 bis 2 Wochen, je nach Koordination. Und dann kommt raus, oh, wir brauchen was anderes. Das heißt, es geht ja alles wieder von vorne los. Das heißt, Kommando zurück, neue Suche, neu aufsetzen, neu besprechen, neue Kandidaten anschreiben, neue Interviews führen, wieder vorstellen, wieder Termine finden. Das ist alles Zeit, die man sich sparen könnte, wenn man sich vorher wirklich den Moment nimmt, was brauche ich überhaupt? Und das ist wirklich eine große Bitte an die Unternehmen, nehmt euch die Zeit, weil es hilft euch im Nachhinein, den Prozess effizienter und schneller zu gestalten.
Das sind ja so ein bisschen die Klassiker.
Natürlich sind es Klassiker, aber
die man nicht vernachlässigen sollte.
Die man nicht vernachlässigen sollte, aber wie das so im Alltagsgeschäft ist, heutzutage ist, glaube ich, bei jedem Manager der Terminkalender von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends komplett voll mit Terminen. Aber diese Themen, die einem hinten raus Zeit sparen, die fallen hinten runter und werden nicht mehr berücksichtigt im Kalender und machen dann eigentlich den ganzen Tagesablauf nochmal viel schlimmer.
Ja, also auf die Basics achten. Wenn man sich daran hält, dann passiert einem nichts.
Genau, aber auch da natürlich heutzutage, die Welt hat sich ein bisschen verändert, ob es jetzt an Corona lag oder anderen Themen. Aber Corona war bestimmt ein Schlüsselmoment bezüglich Flexibilität und Homeoffice. Heutzutage fast nicht mehr denkbar, ganz ohne Homeoffice auszukommen. Es ist im Fakt einfach, dass Menschen immer mehr Flexibilität fordern. Ich sag mal, 80% der Unternehmen spielen schon mit. Das erschwert es natürlich enorm für die Unternehmen, die sagen, nee, ich bleib bei meinen starren Strukturen, bei uns gibt es kein Homeoffice. Leute, ich bin total bei euch, weil in einem produzierenden Umfeld Homeoffice ist nicht die Ideallösung. Ein Quality Manager muss einfach ab und zu mal rüberlaufen in die Produktion und gucken, was ist da los. Eine Qualified Person muss vor Ort Freigaben machen. Völlig in Ordnung und ich bin absoluter Office-Fan, aber ein Tag Homeoffice sollte, glaube ich, möglich sein. Von daher, denkt dran, flexibles Arbeiten, Homeoffice, moderne Strukturen, das ist das, was heute gefordert wird und macht euch dazu Gedanken, weil das ist das, was euch abheben kann von den Mitstreitern bei euch auf dem Markt. Aber Niklas, ich glaube, jetzt haben wir genug über Prozesse, über Recruiting, über Freelance und Perm gesprochen. Jetzt stellen wir mal eine Glaskugel auf in der Mitte. Was würdest denn du sagen, was sind denn die Trends und Herausforderungen, die auf dem Markt in der Zukunft zukommen werden?
Ein Trend, wenn ich jetzt zumindest auf externe Unterstützung bei freiberuflichen Sinn- und Dienstleistungsverträge schaue, ist sicherlich Master Service Provider, bedeutet gerade bei Konzernen, die viele externe Unterstützung benötigen, wird eine Agentur dazwischen geschaltet, die jegliche Prozesse im Unternehmen aufnimmt und dann an Dienstleister wie uns outsourced und als Single Point of Contact fungiert. Das ist ein Trend, der auf den ersten Blick sicherlich sexy ist, weil die Akquisetätigkeiten von vielen Unternehmen wie uns bei den Kunden runtergefahren werden und so Störgeräusche reduziert werden. Die Prozesse werden besser geführt und es gibt erstmal einen klar definierten Prozess, wie komme ich an externe Unterstützung. Aber durch eine weitere Station in der Flüsterpost wird auch die Kommunikation ineffizienter. Und das ist eine Herausforderung, die ich bis jetzt leider bei keinem Partner bis jetzt gut gelöst gesehen habe. Die Prozesse werden länger, der Ausschuss wird größer, dadurch, dass ich einfach viel mehr Kandidaten verliere, die dann sagen, ja, bis sich ein Konzern zurückmeldet, der über einen MSP-Partner Ressourcen sucht, habe ich schon drei andere Angebote angenommen. Ich bin nicht mehr verfügbar. Das ist ein Trend und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir brauchen in Deutschland einen Ruck in der Politik für den rechtssicheren Umgang mit Externen. Gerade bei der Überalterung unserer Bevölkerung, gerade bei dem Fachkräftemangel. Es gibt viele Leute, die wollen nicht mit 63 aufhören zu arbeiten. Als Dachdecker, klar, verstehe ich. Aber bei den Fachexperten, die wir vermitteln, die ihr Leben lang wirklich gut verdient haben, promoviert haben und zu Experten in ihrem Fach herangereift sind, da gibt es einfach viele Leute, die wollen mit 63, 65, 67 nicht aufhören zu arbeiten, sondern die wollen in reduzierter Form bei spannenden Projekten ihre Expertise weiter an den Markt anbieten. Und unsere Kunden benötigen dieses Fachwissen, weil ansonsten hat der Wirtschaftsstandort Deutschland ein riesiges Problem. Und es gäbe aus meiner Sicht so einfache Möglichkeiten, ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, ein gewisser Obolus wird einfach zusätzlich in die Rentenkasse abgeführt oder. Momentan ist es ein aus meiner Sicht bewusst gehaltener grauer Bereich der Politik, die dort es nicht schafft, ein konkretes Regelwerk aufzustellen, an dem sich Unternehmen und Ressourcen entlanghangeln können, sodass es dann zu einem rechtssicheren Einsatz führt. Da benötigt es immer noch uns als Agenturen, die dort sehr stark beratend tätig sind und ja, gewisse Unwahrheiten eigentlich aus dem Weg räumen. Da würde ich mir wünschen, dass die Politik stärker eingreift. Wie siehst du das denn in der Festanstellung?
In der Festanstellung ist es, glaube ich, regulativ nicht so herausfordernd und politisch wie mit freiberuflichen Spezialisten. In der Festanstellung sehe ich es eher so, dass Unternehmen mehr mit der Zeit gehen müssen, dass Unternehmen sich damit beschäftigen müssen, wie platziert man sich richtig auf dem Markt, auch für die neue Generation, weil wir haben in der Life Science Industrie dadurch, dass sehr viele seniorige Mitarbeiter, Manager dort unterwegs sind, noch zu wenig Nachkömmlinge und die Nachkömmlinge, die jetzt kommen, leben einfach in einer anderen Welt als die Seniorigen. Und das heißt, viele Unternehmen müssen sich jetzt damit beschäftigen, welche Kanäle muss ich jetzt bespielen, dass ich diese Mitarbeiter für mich zukünftig gewinnen kann. Was muss ich tun, um die Leute zu gewinnen? Mittlerweile muss man natürlich da auch extrem drauf achten, wie präsentiert man sein Unternehmen auf dem Markt. Das heißt, Digitalisierung hatten wir heute auch schon mal. Wie habe ich meinen Social-Media-Auftritt? Die neue Generation, die aktuell nachkommt, die lesen keine Zeitung mehr, die schreiben keinen Brief mehr oder irgendwas. Die sind auf Instagram, TikTok und dergleichen unterwegs. Das heißt, Unternehmen im Life-Science-Umfeld müssen auch anfangen, diese Kanäle zu bespielen. Weil aktuell ja funktioniert's noch. Aber wenn wir in 5, 6 Jahren neue Mitarbeiter brauchen, da guckt keiner mehr auf eine Webseite, haben die was ausgeschrieben. Die wollen über diese neu modernen Kanäle einfach bespielt werden. Die wollen dort die Werbung sehen, ansonsten reagieren die nicht. Von daher, die Unternehmen müssen jetzt schon anfangen, sich dort mit den neuen Themen zu beschäftigen. Haben wir den richtigen Auftritt nach außen? Weil wenn sie jetzt nicht anfangen, dann wird es hinten raus einfach schwieriger, wenn dann die neue Generation nachkommt. Und mein Tipp an alle da draußen ist einfach, zeigt Entwicklungspläne auf. Welche Chancen haben Leute bei euch im Unternehmen? Es ist nicht mehr so, dass ein Mitarbeiter ins Unternehmen kommt und bis zum Renteneintritt bleibt. Der Fakt ist einfach, dass ein Mitarbeiter 3 bis 4 Jahre maximal, dann geht er wieder woanders hin. Hintergrund ist, wir leben in der Digitalisierung und der Fortschritt ist einfach ein Zwang mittlerweile und jeder sagt, er will sich weiterentwickeln, er will weiter vorankommen und nicht stehen bleiben. Und von daher, sprecht mit euren Leuten, gebt ihnen die Chance, welche Möglichkeiten gibt es im Unternehmen. Nur so, gibt es euch die Opportunität, die Leute so lange wie möglich zu halten und ja, versucht auf den flexiblen Zug aufzuspringen, auch wenn es schwerfällt und auch wenn es nicht für jede Abteilung halt funktioniert. Aber es muss irgendwo ein Kompromiss gefunden werden, weil es kann nicht der eine 5 Tage Homeoffice haben, weil er nur dokumentenlastig arbeitet, aber der Labormitarbeiter muss 5 Tage im Labor stehen. Das heißt, man muss irgendwo einen Ausgleich finden, für alle irgendwo auch eine Gleichberechtigung finden oder einen einheitlichen Konsens, wo jeder damit leben kann. Weil sonst, wenn sich irgendjemand benachteiligt fühlt, dann wirkt sich das natürlich auf das gesamte Unternehmen aus, weil das hat eine Strahlwirkung. Das kann ich dazu mitgeben. Hast du denn noch drei Tipps, die du Unternehmen mitgeben würdest?
Dranbleiben bei der Digitalisierung. Es gibt immer neue Wege, mit Dienstleistern zu kommunizieren, seine Anforderungen auszuschreiben. Offen sein für die Gedanken und den Input von externen Experten, ja, die haben solche Projekte teilweise schon 3, 4 Mal gemacht und für unsere Kunden ist es das erste Mal, also sich dieses Expertenwissen einfach vom Markt holen und gerade beim rechtssicheren Umgang, Compliance, die Expertise von Beratungshäusern wie uns nutzen.
Sehr gut. Ich glaube, wir haben einen Haufen Punkte heute gesammelt. Wir haben mitbekommen, Prozessgeschwindigkeit, Flexibilität, Kommunikation, Platzierung des Unternehmens, einfach am Ball bleiben, mit der Zeit gehen, nach vorne schauen und nicht stillstehen. Nur das sind die Punkte, die uns heute noch weiterbringen können. In dem Sinne, setzt euch hin, macht euch Gedanken. Wie kann ich die neue Generation für mich erreichen? Wie kann ich richtig kommunizieren im HR-Prozess oder mit meinem Beratungshaus? Und in dem Zuge sage ich, Niklas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir mega Spaß gemacht, sollten wir öfters tun.
Ja, schauen wir mal, wie die Folge ankommt. Vielen, vielen Dank, Boris. Auch mir hat es viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf das nächste Gespräch.
Danke dir.
Talking Life Science. Ein Podcast der Aristo Group.